Hallo, hier ist Sibylle Freund. Vielen Dank, dass Sie meinen Podcast hören. Ich freue mich, dass Sie Interesse haben an Impulsen zur Gesundheit und an verständlichen Erklärungen zu medizinischen Fragen. Im Podcast kann ich solche Fragen ja immer nur relativ kurz besprechen. Deshalb freue ich mich, Ihnen jetzt unsere neue Gesundheitscommunity vorzustellen, die auch so heißt wie mein Podcast, Medizin für Mitdenker. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu gesunder Ernährung, chronischen Krankheiten, zur Funktion von Organen, aber auch zu schwierigen und vielleicht auch mal polarisierenden Themen wie Impfungen. Medizin für Mitdenker bietet viele Online-Kurse, monatliche Webinare, Frage- und Antwortabende und eine lebendige Community. Hier können Sie sich austauschen mit anderen, die ebenfalls interessiert sind, gesund zu leben und zu verstehen, was Gesundheit wirklich ausmacht. Wir setzen Sie ans Steuer Ihrer eigenen Gesundheit. Schauen Sie doch mal rein. Medizin für Mitdenker. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast.
Medizin für Mitdenker. Das merke ich mir.
Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
So, heute sind wir wieder in großer Besetzung und das heißt für alle aufmerksamen Menschen, es wird wieder etwas politisch und kritisch.
Und unangenehm. Ich habe schon überlegt, ich muss mir mal ein schönes Thema aussuchen, mit dem ich mal zu Gast im Podcast sein kann, damit die Leute nicht denken, oh, wenn der Hausmeister da ist, gibt es immer Probleme.
Fangen wir harmlos an. Es geht irgendwie um Terminvereinbarung, ne?
Ja, genau. Fast jeder von uns, denke ich mal, wird schon mal diese super coolen, praktischen Terminbuchungstools auf irgendwelchen Webseiten benutzt haben, also bei Ärzten oder bei Facharztzentren oder so. Ich hatte das vor einiger Zeit, als ich für einen Bekannten, der des Deutschen nicht so mächtig ist, einen Termin zum MRT ausgemacht habe und dann auf der Webseite dieses MRT-Zentrums den Terminkalender mit einer Online-Buchung nutzen konnte. Das war super praktisch, das ging ratzfatz und innerhalb von kürzeste Zeit war klar, er ist Kassenpatient, also muss er eine ganze Weile warten, aber er kriegt einen Termin und den wussten wir dann auch gleich. Und dieses System war das System von der Firma Dr. Lib und die sind ja, glaube ich, ziemlich bekannt als Platzhirsch in dem Bereich.
Also tauchen, glaube ich, wenn du nach irgendeinem medizinischen Thema suchst, auch durch ganz viele Infoseiten, also taucht sehr stark auf, ja.
Ja, genau. Ursprünglich ein aus Frankreich kommendes Unternehmen, mittlerweile aber natürlich transnationaler Konzern in Deutschland sehr stark, in Großbritannien sehr stark, mit einer sehr langen Geschichte, hat angefangen mit diesem Terminbuchungstool, was ja auch so, wie gesagt, das bekannteste Element ist. Es ist aber gar nicht so, dass die nur Terminkalender sozusagen Funktionen machen, sondern die haben ein Angebot, was eigentlich die komplette Palette der ärztlichen und Praxisabläufe abdeckt. Das geht also vom Terminkalender über dann damit verbunden das Terminmanagement, also auch Versenden von Erinnerungen, Versenden von Absagebestätigungen, Verschiebungen, Wartelistenfunktionen bis zum Personalmanagement, dass Sie also die Ressourcen der Praxis planen können, wenn man das möchte, basierend auf den Anfragen, die eingehen. Also wer muss wann arbeiten, wie viele Leute brauchen wir nächste Woche und so weiter. Videosprechstunde machen die auch. Die gesamte Praxiskommunikation, sowohl innerhalb der Praxis als auch mit den Patienten. Die haben eigentlich mittlerweile, es gibt auch eine echte Arzt-Software von denen, also eine komplette Praxis-Software-Suite, wo eigentlich alles drin ist, was man als Arzt vielleicht irgendwie nutzen könnte. Die sind also ganz gut aufgestellt.
Also bei einer kompletten Software ist natürlich klar, dass ein umgehender oder umfassender Datentransfer mit allem Möglichen erfolgt. Viel spannender finde ich ja schon den ersten Teil, denn einfach nur Terminvereinbarung oder Ressourcenplanung, das sind ja so nebenbei Daten, die aber natürlich schon furchtbare Rückschlüsse möglich machen.
Absolut. In dem Fall, jetzt, den ich da neulich hatte mit meinem Bekannten, da ging es nur um ein MRT. Da war also das, was wir an Daten eingegeben haben, war nicht so umfangreich. Da war im Grunde nur die Abfrage, ist es Halswirbelsäule oder Lendenwirbelsäule, so damit der Bereich klar ist. Aber da war keine genauere Diagnose erfragt. Aber wenn Dr. Lib bei Patienten, also bei normalen Hausarztpraxen oder bei normalen Arztpraxen, sagen wir mal so, eingesetzt wird, sieht das schon ganz anders aus. Also das kann man sehr ausführlich machen und viele Ärzte machen das auch sehr ausführlich, um im Vorfeld sozusagen schon die Informationen zu erheben, die sie dann eben nicht beim Termin selbst noch zeitkritisch erheben müssen.
Und dann noch eine Anmerkung. Das heißt, ich möchte einen Termin vereinbaren und nutze ein solches Tool. Dann denke ich ja erstmal, dass ich mit der Praxis kommuniziere und auf den ersten Blick, ja, wird es vielen wahrscheinlich gar nicht deutlich, dass sie hier schon bei einem externen Dienstleister sind.
So ist es. Also es gibt bei Dr.Lib auch die beiden Möglichkeiten. Man kann sozusagen als Praxis auf der Dr.Lib-Webseite präsent sein, sodass Leute, die auf Dr.Lib nach Ärzten suchen, einen finden und dort dann eine Buchung vornehmen. Man kann aber dieses Dr.Lib-Tool auch auf die eigene Webseite einbinden und dann steht vielleicht irgendwo ganz klein unten ein Tool von Dr.Lib oder so, vielleicht auch nicht, weiß gar nicht, ob das Branding immer dabei ist. Aber jedenfalls ist es für den Patienten nicht unbedingt ersichtlich, dass hier ein externer Dienstleister die ganzen Informationen bekommt.
Naja, billige ich oft dann einfach mit den Cookies in einer Pauschalerklärung ein und dann ist es schon passiert, ja.
Genau, ja. Ja, und diese Firma, Dr.Lib, hat jetzt ein neues Projekt gestartet, was bei Datenschützern und bei Kritikern der IT-Szene für ziemliches Kopfschütteln sorgt. Die wollen tatsächlich mit 50 Millionen Gesundheitsdatensätzen von Erwachsenen KI-Entwicklung betreiben. Und dabei werden nicht etwa nur Termine erfasst oder Terminpräferenzen oder so, sondern wirklich die komplette Palette. Terminwünsche, Diagnosen, Verordnungen, Konsultationsgründe, alles wird erfasst. Also je nachdem, wie diese Formulare von den Arztpraxen eben eingestellt werden, wie viel man da abfragt. Aber alles, was da abgefragt wird in diesen Bereichen, wird benutzt, um gesundheitliche Risiken früher zu erkennen mit Hilfe von KI, also im Grunde Forschung sozusagen mit KI zu machen, Risiken zu erkennen, frühzeitig Behandlungsabläufe festzulegen und effizient zu gestalten. Und so, dass der Gedanke dabei, irgendwie Ressourcen zu sparen, basierend aber eben auf diesen ganzen Algorithmen, die erstellt werden und trainiert werden anhand dieser 50 Millionen Gesundheitsdatensätze. Das ging jetzt gerade Anfang August durch die Fachpresse und hat für ziemlich Unruhe gesorgt bei Datenschützern und wie gesagt bei IT-Fachleuten, die da kritisch sind.
Würde ich ganz naiv sagen, ach guck mal, wie schön, wir finden viele Sachen rechtzeitig.
Ja, wobei rechtzeitig, ich meine, das läuft jetzt an, ne? Und es ist nicht so, dass die gesagt haben, hey, wir überlegen, ob wir sowas machen sollen. Was sagt ihr denn dazu? Haltet ihr das für ethisch verantwortbar oder für sinnvoll? Nee, das ist gemacht worden und läuft jetzt an. Und es ist auch so, das ist einer der großen Kritikpunkte, das ist ein Opt-out-Modell. Wir hatten dieses Thema schon mehrfach, als wir über die Patientenakte gesprochen haben. Opt-out bedeutet, der Standard ist, deine Daten werden benutzt und wenn du dem widersprechen möchtest, musst du das aktiv tun und opt-out, also die Wahl treffen, rauszugehen. Das Gegenteil ist opt-in, das bedeutet, es ist erstmal nichts, was genutzt wird und es wird dir quasi vorgeschlagen und du musst aktiv sagen, jawohl, das möchte ich gerne, setzt sein Häkchen und dann werden deine Daten benutzt. Das ist Opt-in. Ist
also gegen die Datenschutzgrundverordnung eigentlich, weil das die sagt ja eigentlich, wir brauchen eine eindeutige Zustimmung.
Ja, das ist so ein auf der Grenze, weil man natürlich auch mit dem berechtigten Interesse argumentiert. Und da sind also die richtigen Datenschützer, die Datenschutzbeauftragten beispielsweise und auch der Chaos Computer Club und Netzpolitik.org und so weiter, die sehen das kritisch, die sagen, das ist eine unzulässige Ausdehnung dieses berechtigten Interesses. Das ist nicht mehr gedeckt vom berechtigten Interesse. Und es müsste eine Opt-in-Lösung her. Also die Leute müssten erstmal nicht teilnehmen und sich bewusst entscheiden, teilzunehmen. Dr.Lib sieht es anders und sagt, das genügt mit Opt-out. Und das ist der eine Kritikpunkt. Und den anderen Kritikpunkt kennen wir auch schon aus den Podcasts zum Thema Patientenakte. Das ist das Thema Pseudonymisierung. Das hatten wir da ja auch schon. Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung oder für die, die die erste Folge da nicht gehört haben. Pseudonymisierung und Anonymisierung sind zwei verschiedene Verfahren, die persönlichen Daten sozusagen, also die Identifizierbarkeit von Daten zu verhindern. Pseudonymisierung bedeutet, es werden nur die reinen Fachinformationen gespeichert und die persönlichen Angaben, also Name, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter, werden getrennt davon in einer zweiten Tabelle gespeichert. Und es ist prinzipiell erstmal getrennt, aber wer Zugriff auf beide Tabellen hat, ist dann auch in der Lage, die wieder zusammenzuführen. Anonymisierung bedeutet, die Datenbestandteile werden getrennt und der Bereich der persönlichen Daten, also Name, Adresse und so weiter, wird vernichtet. Es existieren also nur noch anonyme Nummern, Patient Nummer 1 hat die und die Symptome, beispielsweise die und die Krankheitsgeschichte, ohne dass es noch Informationen gäbe, wer das war. Das ist also eine nicht rückgängig zu machende Verschlüsse oder Anonymisierung. Deswegen nennt man das andere nur Pseudonymisierung. Es ist nämlich rückgängig zu machen. So, und dieses Projekt hier arbeitet auch nur mit Pseudonymisierung. Das heißt, auch hier ist es so, dass prinzipiell, wenn jemand Zugriff auf beide Datenbanken hat, er diese Verschlüsselung auch rückgängig machen kann. Das ist der zweite Kritikpunkt. Und dann kann man natürlich sagen, naja gut, aber wer hat denn schon Zugriff auf diese zweite Datenbank? Hat ja doch keine. Da kommt dann der dritte Kritikpunkt ins Spiel. Die Daten werden nämlich auf Servern gehostet von Amazon Web Services, AWS, einem der größten oder vielleicht sogar der größte Datenspeicheranbieter weltweit. Und du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, der Sicherheitsstandard bei AWS ist sehr hoch. Und die haben Server auch beispielsweise in Frankfurt, also auch in Deutschland, sodass nicht unbedingt die Daten aus dem europäischen Datenraum raus müssen. Aber der Haken ist, AWS als amerikanisches Unternehmen unterliegt dem Zugriffsrecht der amerikanischen Behörden. Das heißt, wenn die amerikanischen Behörden es wollen, können sie AWS zwingen, diese Daten rauszurücken. Und dann ist erstmal egal, ob die in Texas oder in North Carolina oder in Frankfurt liegen.
Und die Vergangenheit zeigt, der Konzern macht das auch.
Der Konzern macht das, weil er sonst massive, substanzielle, ja, existenzgefährdende Sanktionen zu fürchten hätte. Also ich glaube, der einzige Konzern, der da ein bisschen dagegen hält, ist Apple, aber auch das nicht so ganz konsequent, glaube ich.
Ich muss jetzt gerade noch einmal ein Stück zurückspringen, weil ich habe das Wort berechtigtes oder die Worte berechtigtes Interesse gehört. Ich weiß gar nicht, wer hat denn das berechtigte Interesse, meine Gesundheitsdaten zu sehen?
Naja, das kommt natürlich so durch diese Argumentation, wie sie auch die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen die ganze Zeit verfochten hat, die gesagt hat, in 2 Jahren soll KI 70% der Dokumentation in allen Praxen, Kliniken, Pflegeheimen übernehmen. Also es gibt einen politischen Druck in die Richtung. Und mit diesem Argument wird natürlich dann eben auch häufig gesagt, da gibt es ein berechtigtes Interesse, diese Systeme weiterzuentwickeln. Und auch was die Automatisierung von Diagnosen beispielsweise angeht, kann man natürlich sagen, das ist ein gesellschaftliches Interesse, dass sowas schneller und besser klappt. Es geht ja auch, das wird dann natürlich als Argument auch immer vorgeschoben, um die Sicherung der ärztlichen Versorgung auch in Regionen, wo keine Ärzte mehr sind. Und wenn man ein KI-System hat, wäre das natürlich besser als nichts, ist so die Argumentation, die dann häufig kommt.
Ja, also und ich sag mal, selbst technologieoffen sein ist ja in Ordnung. Und wichtig ist immer nur, was läuft da für ein System? Weil jetzt gerade, wenn wir uns mit KI beschäftigen, kann ich meine Daten in einen Raum reingeben, von dem ich nicht weiß, was dort passiert. Oder ich nutze KI zum Beispiel auch in einem geschützten, abgeschlossenen Raum, wie zum Beispiel einer Praxis.
Ja.
Ja, also ich nutze es ja auch manchmal und habe das ausprobiert, sagen wir mal so. Wir haben also in unserem Programm auch die Möglichkeit, unsere Sitzungen mitschreiben zu lassen. Ich schreibe ja nun 10 Finger blind, da habe ich einen großen Vorteil. Ich schreibe sehr schnell, mir kann jemand was erzählen und ich schreibe es direkt mit. Das mache ich ja auch immer. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das vielleicht mal verliere, es kann nämlich mal passieren, dass eine Mitschrift gelöscht wird, während ich sie schreibe durch irgendeinen blöden Klick. Und da habe ich gedacht, okay, zur Sicherheit lasse ich mal die KI mitlaufen und habe das ausprobiert. Ich habe aber die Patienten vorher immer gefragt, ob das okay ist, wenn ich das mitschreiben lasse. Ich für mich habe festgestellt, es hilft mir nicht. Es kommen vielleicht noch mal Sachen raus, aber also wenn ich was verliere, kommt vielleicht, kann ich noch mal was rausholen, meine ich, aber es hilft mir nicht wirklich. Also
du erinnerst dich wahrscheinlich nicht dran, aber wir haben das zusammen ausprobiert, als ich bei dir in Behandlung war.
Richtig. Ah ja, okay.
Und haben danach, also es war okay, das Ergebnis war jetzt, aber ich sag mal, mit 5 Stichpunkten wäre das wahrscheinlich auch dokumentiert gewesen.
Genau, und es ist halt keine vollständige Dokumentation, so wie ich sie schreibe. Ich sortiere mir meine Dokumentation auch gleich. Ich habe immer so Blöcke im Kopf, wo ich meine Sachen eintrage. Also ich fange an mit der Geburt des Kindes quasi, auch wenn es ein 70-jährige Patientin ist. Aber wenn die mir sagt, bei meiner Geburt war irgendwas, dann gehe ich wieder ganz am Anfang, schreibe es dahin. Dann kommt die ganze Patientengeschichte, dann kommen irgendwann weiter unten die aktuellen Beschwerden, dann kommen die Medikamente, die jemand nimmt und dann kommen die Eltern. Also ich habe da so meine eigene Vorstellung, wo was stehen muss. Und ich habe auch meine eigenen Markierungen, wie ich alles markiere. Und das mache ich, während ich schreibe. So, dass ich also schon gleich den Überblick habe und ich entscheide halt selbst, was ich aufschreibe. wenn die KI jetzt mir zuhört und schreibt nur auf dann, gestern, morgen und heute, dann habe ich keine Informationen. Also es ist jetzt sehr plakativ dargestellt. Aber die Informationen, die ich heraushören muss aus meinem Patienten und die wirklich aufschreibenswert sind, die muss ich noch entscheiden. Sonst müsste das Ding ja alles mitschreiben. Aber es entscheidet ja letzten Endes über bestimmte Punkte, was wichtig ist zu dokumentieren. Und das macht mich nicht glücklich, muss ich sagen. Also ich habe das mal ausprobiert eine Zeit lang und habe es wieder verworfen, weil es einfach nicht hilfreich ist. In dem Fall.
Jeder, der im Alltag KI schon für Dinge nutzt, merkt natürlich auch sehr schnell, dass künstliche Intelligenzsysteme sehr schnell wissen, wer du bist, wie du tickst, was du machst. Und ich habe jetzt so ein bisschen, ich gucke dann 2-3 Jahre in die Zukunft. Jetzt mögen die Daten selbst heute noch anonym sein. Rechenleistung steigt, Systeme steigen in ihren Kapazitäten und irgendwann können die auch wieder Rückschlüsse auf die Person ziehen, obwohl sie die Daten gar nicht haben.
Natürlich. Also es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass nur die Sicherheit steigt mit technischer Weiterentwicklung, sondern im Gegenteil steigen natürlich auch die technischen Fähigkeiten auch von solchen KI-gestützten Systemen in solche Datenbanken einzubrechen. Ja.
Mehrfach erlebt haben, ja.
Genau. Also ich sag mal, es ist vielleicht gar nicht so eine Zukunftsmusik, dass du sozusagen KI-gesteuerte Viren letzten Endes oder Schadsoftware hast, die genau überwacht, wann macht ein Mitarbeiter einen Klick nicht, der zur Sicherung nötig wäre. Und in dem Moment greift die Schadsoftware zu. Also solche Szenarien sind gar nicht aus der Welt gegriffen. Ja, das ist total realistisch. Und was deine Praxis angeht, das ist im Grunde ein schönes Beispiel, weil es zeigt, die KI kann gar nicht in der Lage sein, auf die Arbeitsweise eines Arztes in der individuellen, detaillierten Form einzugehen, sich dem so anzupassen. Ja, weil das würde eine ganz eigene Programmierung der KI erfordern, nur für dich speziell, für deine Arbeitsweise. Und klar kann man natürlich sagen, naja, aber Zahnarzt ist Zahnarzt, was weiß ich so, ja, da gibt es vielleicht schon welche, die mehr oder weniger Schema F machen. Aber letzten Endes, wenn eine Anamnese oder ein Patientengespräch irgendwie individuell ausgestaltet ist, auch mit individueller Ausrichtung und Frageart und so weiter, dann wird das natürlich für eine KI schwierig. Und die KI schreibt natürlich nur mit, was gesagt wird. Also ich habe auch so gerade einen Erfahrungsbericht gelesen von einer Ärztin, die sagt, ich horche den Patienten ab und denke nach. Und hinterher wundere ich mich, warum so vieles, an was ich gedacht habe, nicht in dem Protokoll steht, was Dr. Lipp mit diesem tollen Mikrofon da. Also nämlich gibt es von Dr. Lipp gibt es ein spezielles Mikrofon, das man dann auf den Tisch stellt, was diese Aufnahme dann macht. Und das ist dann nicht drin, weil sie das nur gedacht hat. Ja, für sie ist es kein Problem. Für die KI ist es ein Problem. Da kommt also eine lückenhafte Dokumentation raus. Also das ist in der Praxis, würde ich sagen, schon schwierig. Und ich habe auch noch ein Statement gelesen, was ich auch ganz interessant fand, vom Fachreferent für Digitalisierung bei der Deutschen AIDS-Hilfe. Ganz interessant, dass die sowas haben. Der sagt, er ist der Meinung, es ist besser, wenn der Arzt oder die Ärztin das selbst dokumentiert, weil es sie zwingt, die ganze Sache nochmal zu reflektieren, Prioritäten zu setzen, zu sortieren, auch zu überlegen, oh, da habe ich vielleicht was falsch gefragt oder falsch erfasst oder vielleicht auch was nicht gefragt, das muss ich unbedingt noch nachtragen und so weiter. Ja. Und das sind Prozesse des Verarbeitens, die letzten Endes die Dokumentation natürlich erheblich verbessern, die aber dann irgendwie schnell wegfallen, wenn man so ein fertiges Skript von der KI kriegt.
Was mir auch in der Praxis aufgefallen ist, ist, dass teilweise Sachen falsch aufgenommen wurden. Also der Patient hat zum Beispiel was erzählt, ich nehme die und die Medikamente und dann stand nachher im Protokoll, es wird empfohlen, das und das Medikament zu nehmen in der und der Dosierung. Also das war falsch. Das habe ich nicht gesagt, der Patient hat mir nur erzählt, was er einnimmt. Und solche Fehler können dann natürlich sehr leicht auftreten. Ja. Also das ist schon problematisch, finde ich.
Gut, jetzt könnte man sagen, das wird in der Zukunft wahrscheinlich irgendwann durch bessere Texterkennung und alles gelöst. Aber wir sind ja trotzdem bei der Situation, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer ein Unbehagen. Ja, wenn wir irgendwelche Sachen nutzen, geben wir Daten preis. Und ich habe immer ein Unbehagen, wenn ich die Kontrolle über diese Daten verliere. Und das hört sich, was ich jetzt hier gerade alles gehört habe, genau danach an. Das heißt, wenn ich in der Praxis mich bewege, dort wird dokumentiert, was mit mir gemacht wird, dann gebe ich Daten preis, die ich eigentlich nicht preisgeben will, von denen ich erwarte, dass sie in der Praxis bleiben.
Und der Punkt ist, du kannst es nie rückgängig machen. Ja, also selbst wenn du gar keinen sozusagen konkreten Anhaltspunkt hast, dass da jetzt ein Missbrauch erfolgt, egal aus welchem Grund, wenn du das rückgängig machen wolltest, du kannst es nicht rückgängig machen.
Das ist ein Bewegungsprofil. Also das ist ja letztendlich ist es ja genauso wie, ich benutze mein Smartphone, habe einen Ortungsdienst an und übermittle Daten an jemanden, wo ich mich aufhalte. Kann ich auch nicht rückgängig machen.
Genau, dann schalte ich die Ortungsdienste aus, aber wo ich in dem Moment war, weiß der trotzdem. Ja.
Ja.
Genau, ja. Das ist in der Tat ein großes Problem. Und ich meine, man muss ja echt mal ganz realistisch sehen, solche Gesundheitsdatensätze, also 50 Millionen Gesundheitsdatensätze, das ist ja ein irres Vermögen. Das heißt ja auch immer, die Daten sind das neue Gold. Und gerade im Gesundheitsbereich, das heißt, da ist natürlich das Interesse von Dr. Lipp und was weiß ich, wem anders noch, der da vielleicht beteiligt ist, irgendwelche Unis sind da, ich glaube, die Universität Paris ist auch beteiligt an dem Projekt. Da ist natürlich das Interesse groß zu sagen, ja, das ist so ein toller Schatz, lass uns doch mal mit dem anderen Projekt, was wir da auch noch haben, die Daten auch mal nutzen. Dafür könnten wir das doch auch gut gebrauchen. Also das ist sozusagen, man öffnet die Büchse der Pandora und es ist kaum noch möglich, im Nachhinein zu kontrollieren, was damit noch alles gemacht wurde. Zumal, muss man sagen, die Firma Dr. Lipp auch nicht ganz, wie sagt man, unbeleckt ist, was Probleme in der Vergangenheit angeht. Also 2020 beispielsweise gab es ein großes Datenleak, wo mehrere hunderttausend Datensätze von Dr. Lipp geleakt wurden. Und dadurch war es zum Beispiel möglich, Terminanfragen und, wie sagt man, Diagnosen oder Konsultationsgründe, so genau, also Terminanfragen und der Grund, warum man einen Termin haben will, bis ins Jahr 1990 zurückzuverfolgen. Bis ins Jahr 1990 von diesen Datensätzen, die da geleakt wurden. Ja. Das war also ein richtig großer Skandal. Und auch 2023 gab es nochmal einen ziemlichen Aufruhr. Da hat Dr. Lipp nämlich Werbung gemacht, dass sie vom BSI, vom Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik, zertifiziert seien mit der höchsten Zertifikatsstufe, die es in Deutschland gibt für Gesundheitsdaten. Und dann stellte sich raus, nachdem sie damit einige Zeit Werbung gemacht haben, das Zertifikat heißt zwar so, es kommt aber nicht vom BSI, sondern es kommt von der britischen Datensicherheitsbehörde und die hat erheblich laxere Maßstäbe. Das Zertifikat heißt aber genauso. Also da haben sich Datenschützer auch ziemlich empört, dass sie da so quasi unlauter Werbung gemacht haben mit diesem Datenzertifikat.
Was macht man jetzt damit? Weil ich kann mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle ist das Opt-out auch mit weiteren Konsequenzen behaftet.
Ja. Und es ist ja auch so unscheinbar. Also in dem Moment, also wenn du einen Termin brauchst beim Arzt und stößt bei deiner Arztpraxis auf so ein Anmeldeformular und wirst gebeten, das auszufüllen, da hast du ja eigentlich echt andere Sorgen als Datensparsamkeit. Da hast du echt ein Thema gerade. Ja? Du willst einen Termin beim Arzt haben. Warum? Weil du ein Problem hast, ein gesundheitliches Problem. Und in der Situation dann irgendwo klein sozusagen das Häkchen gesetzt zu haben, für das man zustimmt, und das dann bewusst wegnehmen zu müssen, das ist schon eine ziemliche Anforderung an die Souveränität des Patienten. Und das finde ich eigentlich nicht fair, nicht ausgewogen. Ja.
Ich hab noch die Konsequenz in der Praxis irgendwie gerade im Kopf. Denn wenn ich, das kennt ja jeder, wenn ich ein System einrichte, dann nutze ich ja dieses System und das funktioniert ja dann irgendwann. Und wenn ich dann irgendwie drei Patienten habe, die das System nicht nutzen wollen, was mache ich denn? Will ich dann diese Patienten vielleicht eher loswerden?
Ja, das ist natürlich der Pferdefuß. Also ich scheue mich jetzt auch etwas davor zu sagen, liebe Podcast-Hörer, verweigern Sie sich solchen Dr. Lipp-Systemen oder vergleichbaren von anderen Anbietern, muss man auch dazu sagen. Ja, ist jetzt nicht so, Dr. Lipp ist der Böse und die anderen Anbieter sind die Guten. Vermutlich haben die alle Ähnliches im Schilde. Also ich scheue mich etwas davor zu sagen, sowas darf man nicht mehr benutzen oder sowas sollte man nicht mehr benutzen, weil die Konsequenz könnte natürlich in der Tat sein, dass die Praxis sagt, sorry, dann können wir Sie nicht behandeln, wenn Sie nicht sozusagen unsere Abläufe akzeptieren. Und ist natürlich möglicherweise eine schwerwiegende Konsequenz. Weiß nicht.
Also einfach, ich meine, tatsächlich, jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen, aber ich finde, manchmal, wenn man ein Häkchen setzt, ist es dann trotzdem sinnvoll, dass man überlegt, was bedeutet es jetzt eigentlich, ja.
Auf jeden Fall. Und vielleicht dann auch, wenn es nicht gerade um Leben und Tod geht, sich die Zeit nehmen, auch nach diesem Punkt zu suchen und im Zweifel das Häkchen wegzunehmen und zu sagen, nö, da stimme ich eben nicht zu. Wobei jetzt bei diesem neuen Projekt mit diesen 50 Millionen Gesundheitsdatensätze, das sind ja Datensätze, die es schon gibt. Und die Einspruchsfrist läuft Ende August ab. Ist auch richtig clever gemacht, ja, mitten in den Sommerferien, da wo sicherlich ganz viele Leute davon gar nichts mitbekommen, auch wenn sie eine Mail bekommen von Dr. Lipp oder so, wo dann auch vermutlich nur allgemein drinsteht, wir haben unsere Geschäftsbedingungen geändert, wenn sie nicht widersprechen, gelten die ab sofort oder irgendwie so. Ja. So eine Standardformulierung ist das ja meistens. Aber ich will zum Schluss noch einen kleinen Punkt ansprechen, der mir im Rahmen der Recherche irgendwie so deutlich geworden ist, worüber ich früher nie nachgedacht habe. Wir kennen ja alle diese Sprachautomaten, wenn man irgendwo anruft. Für eine Terminanfrage drücken Sie die 1, für ein, was weiß ich, Rezeptbestellung drücken Sie die 2, diese ganzen Auswahlsysteme. Und da ist ja eigentlich fast immer, kommt irgendwie am Anfang die Ansage, ein Teil unserer Anrufe wird zu Qualitätsverbesserungszwecken aufgezeichnet. Wenn Sie nicht einverstanden sind, geben Sie unserem Mitarbeiter gerne einen kurzen Hinweis oder drücken Sie die 2 oder sowas, ja. Und das ist alles KI. Mhm. Das bedeutet nämlich, diese Daten werden erhoben, nicht um diesen einen Sprachautomat da jetzt zu verbessern, der sagt, wenn Sie das wollen, drücken Sie die 1, wenn Sie das wollen, drücken Sie die 2, sondern das wird verwendet allgemein für Verbesserungen der Service-Dienstleistungen dieses Anbieters. Ja, das heißt, wer auch immer diese Tools bereitstellt, wird diese Daten bekommen, wenn man nicht widerspricht. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt künftig noch konsequenter, ich habe es bisher eigentlich schon oft gemacht, aber ich werde noch konsequenter bei solchen Ansagen immer widersprechen.
Und das ist ja so ein bisschen auch mein Metier, ne? Das heißt, du kannst mit Sprache natürlich noch ganz andere Dinge auslesen. Also ich weiß, dass sehr ausführliche Profile gemacht werden. Wie ist der Mensch drauf? Was für eine Stimmungslage hat er? Das lässt sich mittlerweile relativ schnell nachweisen und sehr verrückte Profile können da erstellt werden.
Darüber habe ich vorhin auch nachgedacht, dass ich das ansprechen wollte, aber in meinem Kopf war das erst so eine Vision. Du sagst, das gibt es schon. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein amerikanischer Server, also Amazon, quasi die Daten hat und in USA ankommt, die Frau Dr. Freund hat da mit einem Patienten gesprochen und die hat über psychische Probleme gesprochen. Und die ist eine Gefährderin, die lassen wir jetzt nicht rein und ich will in den USA einreisen und die kommen direkt und sagen, so, wir wissen jetzt, sie haben ja irgendwie einen Schatten oder ihr Patienten oder wer auch immer. Ja, und dann beschließen sie einfach, man kommt da nicht rein, weil man irgendwie ein Gefährder ist. Ich meine, in Deutschland ist es ja wohl auch schon so, dass der Herr Linnemann gerne möchte, dass psychisch Erkrankte, habe ich das richtig verstanden?
Dass es ein Register gibt.
Dass es da ein Register gibt, dass man frühzeitig erkennen kann, wer ein Gefährder ist, oder?
Ja, Carsten Linnemann ist der neue Bundesgesundheitsminister.
Wider Willen,
ja, der auch 2025 gesagt hat, das wäre Schwachsinn, mich zum Gesundheitsminister zu machen. Ich habe keine Ahnung. Und das hat ihn aber nicht davon abgehalten, ich glaube ein Jahr später oder ein halbes Jahr später dann zu sagen, von wegen Sicherheitslage in Deutschland, es wäre sinnvoll, wenn wir ein Register hätten von Menschen mit psychischen Störungen, um da eben zu wissen, ob ein Verdächtiger dazu gehört oder nicht. Also hat natürlich auch hohe Wellen geschlagen und ist, glaube ich, noch völlig undenkbar in Deutschland, aber wer weiß. Und ja, wie gesagt, also dieses Prinzip gilt halt, wenn die Daten einmal weg sind, sind sie weg und man kann nicht mehr kontrollieren und erst recht können wir nicht kontrollieren, was so ein multinationaler Konzern mit diesen Datenbanken dann alles anstellt.
Also man kann letztendlich, es soll ja nicht technologiefeindlich sein, weil bestimmt können wir viele tolle Sachen machen und Dinge nützlich einsetzen. Aber jeder von uns ist, glaube ich, im Alltag gefordert, die Datensparsamkeit so groß wie möglich zu halten. Und manchmal ist das bequeme Häkchen doch sehr teuer.
Ja, und vielleicht ist es auch sinnvoll, dann im einen oder anderen Fall mal zu versuchen, die Arztpraxis anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren, anstatt irgendwie ganz viele Daten in so ein Formular einzutragen.
Wenn das möglich ist. Das ist ja
mit einem richtigen Menschen sprechen. Aber das kann man ja auch machen. Man kann ja dieses Thema auch umgehen, indem man keine sinnvolle Antwort gibt.
Und es könnte auch tatsächlich ein Indiz für eine, wie soll ich sagen, für eine sinnvoll konzipierte und an den richtigen Werten orientierte Arztpraxis sein, wenn man diese Menschen persönlich erreichen kann. Das könnte auch für die Arztpraxis einfach sprechen.
Das ist eine gute Botschaft hier am Ende.
Na dann, habe ich doch mal endlich einen positiven Input hier geleistet und nicht nur Cassandra-Rufe von mir gegeben.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.